Die kasachische Steppe. Wüsten, hier und da ein paar Sträucher und Bäume. Vielleicht mal ein kleines Dörfchen, aber überwiegend weite, unberührte Natur. Doch dann erscheint sie am Horizont, Kasachstans neue Hauptstadt. Die Skyline? Beeindruckend. Wolkenkratzer, teurer als das Burj Khalifa. Eine gigantische Glitzermetropole. Digital, modern und in nicht einmal 30 Jahren aus dem Boden gestampft. Ist es das neue Dubai? Wie konnte Kasachstan sich das leisten? Wer steckt hinter diesem Megaprojekt und was sagen die Menschen, die dort leben? Was sagen die Kritiker? Vincent Dehler ist nach Astana gereist und hat mit den Menschen dort gesprochen und wir sprechen heute mit ihm. Ich bin Ferdinand Dehr und ihr hört eine neue Folge des Galileo Podcast Experience.
Hören, staunen, verstehen. Der Galileo Podcast.
Willkommen in unserem Podcast-Studio sozusagen. Also es ist eine Räumlichkeit bei ProSieben, in denen wir unsere Podcasts jetzt aufzeichnen können. Und ja. Mit Video, es gibt also auch mit Bild und vor allen Dingen aber auch mit Ton.
Bei mir ist beim Podcast gar nicht so uninteressant.
Finde ich auch, ist schon ein wichtiger Punkt. Gut, ja. Bei mir ist heute Vincent Dehler. Vincent, du bist eigentlich schon überall auf der Welt gewesen oder fast überall auf der Welt gewesen. Wenn so die Anfrage kommt, Vincent, hast du Lust, einen Explorer zu machen? Dann sagst du schon mal gerne, ja, da bin ich dabei.
Genau.
Jetzt ging es um Astana.
Ja.
Richtig ausgesprochen?
Richtig ausgesprochen, genau.
In Kasachstan.
Ja.
Und da ist man dann auf jeden Fall auch neugierig.
Ja.
Aber vielleicht auch ein bisschen angespannt.
Ja, also man kriegt diese Anfrage und denkt sich so, cool erstmal, ne? Also zumal ich vorher noch nie in Kasachstan war. Das heißt, es war ein neues Land, das natürlich auch viele spannende Facetten mit Sicherheit hat. Und dieses erste Kopfkino geht eigentlich schon los bei der Anfrage. So, dann machst du natürlich Gedanken und überlegst, wie ist dieses Land? Was ist das, was ist das für eine Stadt? Was ist Astana für eine Stadt? Es ist ja auch noch die neue Hauptstadt. Und deshalb war das schon auch erstmal natürlich irgendwie ein bisschen aufregend. Bei mir ist es dann gar nicht eher so, dass ich mir dann denke, weiß ich nicht, wie schwierig oder kompliziert wird das Ganze. Das ist es natürlich dann ein Stück weit auch, gerade in einem Land wie Kasachstan, wo natürlich einfach Dinge nicht so laufen wie bei uns. So, und das ist aber in vielen anderen Ländern ja auch so. Da macht man sich natürlich schon erstmal Gedanken, aber die Vorfreude ist dann tatsächlich erstmal viel größer. Gerade auch in der Vorbereitung. Und natürlich geht es weiter, bis du bist am Flughafen, du setzt dich ins Flugzeug. Wir sind dann noch einmal umgestiegen in Istanbul, so in den nächsten Flieger. Und dann landest du in genau dieser Stadt, in Astana. Und bist schon erstmal ziemlich beeindruckt, muss man schon sagen.
Was ist beeindruckend an Astana?
Naja, weil dieses Land ist riesig. Also Kasachstan, es hat eine riesige Fläche. Mhm. Aber die Besiedlung an sich ist erstmal sehr, sehr dünn eigentlich. Es gibt so ein paar Punkte, so ein paar Städte, wo dann irgendwie auch durchaus Leute leben. Aber wenn du da fliegst, fliegst du wirklich über lange Zeit nichts, über Steppe. Da kommt gar nichts. Hm. Und dann auf einmal siehst du, okay, Moment mal, hier kommt ja wirklich noch was. Und dann also wirklich zeigte sich diese riesige Stadt mit mittlerweile also ausgelegt für 1,6 Millionen Menschen. Das ist ja schon mal ordentlich, ne? Also, und wenn so eine Stadt aus dem Nichts quasi auftaucht, denkst du dir schon so, wow, okay, was habt ihr hier vor? Also
nimm mich doch mal mit, also das Flugzeug landet, ihr genau. Steigt aus. Also hast du von oben schon was sehen können?
Ja, also wir sind ja nachts erstmal gelandet. Das heißt, man konnte nicht noch ganz so viel sehen, aber der erste Eindruck ist dann der Tag danach, weil du landest wirklich, also wir wurden dann abgeholt von unserer Übersetzerin und von einem Fahrer und der bringt dich ins Hotel und dann bist du auch erstmal platt, legst dich ins Bett und dann geht am nächsten Tag der Tag los und dann ist wirklich der erste Eindruck echt verrückt, so, weil diese Stadt so viel, auch äußerlich, sehr viel was von, ja, großen, fast westlichen Städten hat, möchte ich fast sagen. Also, du bist sehr viel beschäftigt, natürlich mit Hochhäusern, mit wirklich Glasfassaden, mit so diesem, wir haben es immer Glitzermetropole genannt, weil wirklich auch viel glänzt, so, da wird viel, ne, Gold spielt eine große Rolle, Glas, also, das ist schon sehr erstmal beeindruckend, auf jeden Fall. Also, hat mich schwer beeindruckt.
Also ich finde, die Faszination ist ja, auf der einen Seite hat man, glaube ich, Ideen,
genau,
wie es da aussehen könnte.
Genau.
Dann hat man vielleicht auch ein paar Klischees, die man gehört hat und die nimmt man auch mit.
Ja.
Und wenn man dann landet, ist aber plötzlich alles Realität.
Ja. Ja.
Und was ist das für ein Gefühl, wenn man...
Ja, das ist, man vergleicht natürlich seine ersten Erwartungen oder die man sich irgendwie im Kopf irgendwie vielleicht zusammengespielt hat. Ich bin mal nicht so Fan davon, ich jetzt als in meiner Reporterrolle gar nicht mich so intensiv quasi auch mal mit diesem Land oder mit dem Thema zu beschäftigen, weil ich es immer eigentlich ganz spannend finde, wie geht es mir vor Ort in dem Moment? So, wenn ich mich jetzt im Vorfeld schon einlese und mir Bilder angucke, dann habe ich nicht mehr so diese eigentliche Erwartungshaltung, also eine echte Erwartungshaltung, und dann wie gleicht sich das dann mit der Realität ab? Und da war es dann schon so, dass ich damit so nicht gerechnet hatte. Also ich wusste, ne, klar, es ist mit Sicherheit eine Großstadt und es ist eine neue Stadt, die es seit knapp 30 Jahren ja erst gibt. Da rechnet man schon auch mit was Modernem, aber dass es dann so, weiß ich nicht, so imposant schon fast ist, das hat mich sehr überrascht. Und es gab auch einen Moment, es wird wie oft in, sage ich mal, ehemaligen Sowjetstädten, wird ja viel auch mit solchen breiten, großen Straßen gearbeitet, ne, solche Alleen schon fast, so, wo das dann irgendwie in dem Fall auch noch zentral zum Regierungspalast angeordnet ist und so. Und dann fährst du diese Straße lang und viele Gebäude sehen tatsächlich ähnlich aus, was es dann so ein bisschen wie so eine Filmkulisse manchmal wirken lässt, dass du denkst, okay, du fährst jetzt hier gerade durch, rechts und links sind die Gebäude ähnlich. Dahinter ist da wirklich was? Oder ist das nur so eine, wie in so einer alten Westernstadt, weißt du, so, wo dann nur so eine Fassade ist und dann ist da hinten dran eigentlich quasi, keine Ahnung, so eine zusammengezimmerte Bretterbude. So ist es in dem Fall gar nicht. Also es sind wirklich große Gebäude, die sehr modern wirken, die alle sehr ähnlich vom Style sind, was aber einfach dem geschuldet ist, dass diese Stadt einfach nicht so, zumindest in der neuen Stadt sozusagen, es gibt auch nochmal eine alte Stadt, kann ich gleich da was zu sagen, aber in dieser neuen Stadt ist alles sehr modern, Malls an gefühlt jeder Ecke.
Man verschafft sich ja gerne erstmal einen Überblick.
Ja.
Das habt ihr auch gemacht. Das heißt, euer erster Spot war,
wir verschaffen uns mal
einen Überblick, weil von oben sieht man dann vielleicht auch nochmal Zusammenhänge oder kann Dinge besser erklären. Ja. Wo seid ihr da hingefahren?
Wir sind, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du machst das mit einer Drohne, also quasi du machst Luftaufnahmen, wo man auch schon viele Sachen cool sehen kann. Aber wenn man das selber als Mensch, als Person spüren möchte, musst du natürlich auch hoch. Und dann war natürlich klar, das höchste Gebäude der Stadt, Abu Dhabi Plaza nennt sich das, woher quasi ein Großteil der Finanzierung kommt, ist, glaube ich, auch dann relativ schnell klar, wenn das Abu Dhabi Plaza heißt. Und es ist im Prinzip wirklich ein Hochhaus mit viel Glas, das ja einen guten Blick über die Stadt zulässt, wo man einfach auch mal gucken kann, okay, wie sieht das jetzt also von der Anordnung her aus? Und was man davon da oben auch sehr gut sehen kann, ist, dass diese Stadt wirklich im Nichts ist, also in der Steppe, weil du siehst die Stadtgrenzen und du guckst da drüber hinweg und da kommt halt einfach wirklich lange nichts als Steppe. Und diesen Eindruck, den zu bekommen von da oben, das war schon sehr viel wert und war auch richtig und gut so, um einfach einen guten Eindruck zu kriegen von dieser Stadt.
Also als Zuschauer freut man sich ja immer, wenn solche Sachen transportiert werden. Und du hast es auch ganz gut transportiert. Ich kann mal ganz kurz was einspielen.
Alter, Wahnsinn. Crazy. Nein, ist es irre.
Also du gehst quasi auf so einen kleinen Balkon im Prinzip, auf so eine freie Fläche letztendlich, wie eine Terrasse, Dachterrasse mehr oder weniger. Und du denkst so wirklich, also das gibt's doch gar nicht. Also in diesem ganzen Bild sozusagen, ne, du bist quasi in Kasachstan in dieser Millionenstadt und außenrum ist nichts und du weißt, dass diese Stadt erst seit 30 Jahren hier ist und das ist wirklich, wirklich crazy. Also wenn 30 Jahre ist für eine Stadt eigentlich nichts. Also von der Stadtgeschichte her, wie kannst du es schaffen, innerhalb von so kurzer Zeit so eine moderne in diese kasachische Steppe irgendwie zu zimmern fast so. Das war, das hat mich echt beeindruckt.
Und wenn du dann da runtergeschaut hast, ich meine, das sind dann nicht ein paar kleine Häuschen, sondern das sind wirklich richtige Prunkbauten, wenn du so willst. Oder,
genau.
Also das hat ja auch was von angeben wollen damit.
Ja, genau. Also ich meine, letztendlich, die Regierung sitzt ja auch da. Das heißt, viele Regierungsgebäude sind dahin gezogen. Und du möchtest dich natürlich ein Stück weit auch nach außen hin präsentieren. So, und du möchtest ja auch genau diesen Eindruck, den ich ja auch hatte. Ich glaube, das ist genau der Wunsch, den man irgendwie verfolgt hat, als man diese Stadt gebaut hat. Den natürlich auch die ganzen Touristen, ich glaube, es kommt auch so im Schnitt irgendwie 1,5 Millionen Touristen jedes Jahr in diese Hauptstadt. Und genau.
Das hätte ich gar nicht gedacht, weil es ist ja schon ein bisschen.
Absolut, ja, genau. Also wir haben auch deutsche Touristen zum Beispiel getroffen. Ja, genau. Es ist nicht so einfach, da hinzukommen. Aber genau diesen Eindruck möchte diese Stadt vermitteln. guck mal, was wir hier geschaffen haben. Mhm. Guck mal, was wir hier können auch. Also es ist schon so, angeben weiß ich gar nicht, aber so ein, wir sind durchaus stolz darauf, was wir hier zu bieten haben. So.
Ja. Also ich hatte mal irgendwie gelesen, dass sich dieser kasachische Präsident
Nazarbayev,
genau,
der ehemalige Präsident Nazarbayev,
genau, ja, dass er sich damit schon, also eine Legacy schaffen wollte, also irgendwas, woran man sich auch noch, keine Ahnung, Jahrhunderte später, wenn man so will, erinnert und sagt, Mann, was der da hingestellt hat, das ist aber schon beeindruckend.
Das ist genau der Punkt. Das ist, glaube ich, so der Kern dieser ganzen Stadt, dass sich eine Person mehr oder weniger, also vielleicht ist es ein bisschen sehr vereinfacht, aber letztendlich wollte er sich eine Person in Denkmal setzen. Mhm. Und wie schaffst du das am besten? Klar, kannst du dir eine Statue irgendwo hinstellen. Aber wenn du quasi...
Oder ganz viele.
Ja, oder halt eben ganz viele. Naja, und es gibt natürlich auch viele Punkte innerhalb dieser Stadt, die an diesen ehemaligen Präsidenten erinnern, weil natürlich auch er der Vater ist, sozusagen der Schöpfer dieser Stadt, mehr oder weniger. Er hatte diese Vision, er hat das genau diesem Moment genutzt oder diese Stadt genutzt, um sich und seiner Zeit der Regierung, seiner Zeit des Herrschens ein Denkmal zu setzen.
Und glaubst du, dass die Menschen, die dort wohnen, glücklich sind, dass sie da wohnen?
Ja, das ist immer so ein bisschen so die Frage, ne? Also ich glaube, es gibt, glaube ich, nicht schwarz und weiß so. Also ich glaube, es gibt viele, die natürlich sagen, muss das sein? Also warum muss das sein? Es hat mir dann auch im Nachhinein, hat mir das jemand erzählt, der gesagt hat, es wurden quasi viele Städte mehr oder weniger in Anführungszeichen gezwungen. Also man hat das natürlich ein bisschen anders verpackt und gesagt, so ja Leute, ihr müsst jetzt hier mal was spenden für die Stadt. Mhm. So, ne?
Das heißt, das Geld ist in diese Stadt geflossen.
Das ist natürlich, ja klar, nicht nur, es kamen natürlich auch viele Investoren von außen, die quasi das Geld in die Stadt gebracht haben. Aber klar, ist natürlich die Frage erlaubt, muss das unbedingt sein? Nicht jeder findet das gut. Es gibt einen Großteil der Bevölkerung, die lebt immer noch auf dem Land. Die haben ein ganz einfaches, simples Leben, sind aber total glücklich. Natürlich mit Sicherheit, sage ich mal, unter vorgehaltener Hand vielleicht auch sagen, boah, Leute, weiß ich nicht, brauchen wir das? Aber es ist nicht so, dass sie jeden Morgen aufstehen und sagen, Mensch, was da in Astana passiert ist, das ist ja echt ein Ding. So, die leben halt einfach ihr Leben. So, klar ist es, glaube ich, schon wichtig und auch gut, das zu hinterfragen. Das ist natürlich auch ein Stück weit unsere Aufgabe als Journalisten, das zu hinterfragen. Aber wenn du da wirklich lebst, ist das, glaube ich, weniger ein Thema für das tägliche Leben vor Ort. Weil die Leute haben einfach andere Probleme oft. Die müssen halt einfach leben. So, die müssen quasi ihr normales Leben irgendwie auf die Reihe kriegen. Die müssen von einem Lebensstandard, den sie ja quasi haben, der vielleicht nicht mal besonders hoch sein muss, aber den müssen sie ja mehr oder weniger irgendwie erst halten, beziehungsweise den müssen sie sich, daran müssen sie arbeiten. Und dann ist dann nicht so großes, das ist nicht so ein großes Thema, was da irgendwie gerade in der neuen Hauptstadt passiert.
Und also, okay, dann habe ich jetzt die Kritik ein bisschen rausgehört.
Ja.
Aber es gibt ja bestimmt auch Leute, die das total cool finden. Weil wenn du sagst, dieses Land lebt davon, dass es Bauern hat, die, keine Ahnung, die Ernte betreiben, dass sie von mir aus ihre Bodenschätze, die sie haben, irgendwie nutzen oder verwerten oder so. Aber du sagst, wir wollen aber auch Lifestyle in Anführungsstrichen in dieses Land bringen. Wir wollen die digitale Welt aufschließen und so weiter.
Ja.
Ist das ja eigentlich ein ganz zukunftspositiver Gedanke in Anführungsstrichen.
Ja, also ein Großteil der Menschen, die genau diesen Lifestyle-Gedanken irgendwie haben oder die den leben möchten, die findest du in Astana. Die haben die Möglichkeiten, also das ist auch, wir haben ja auch mit ganz vielen Leuten gesprochen, die gesagt haben, ey, was mir diese Stadt ermöglicht hat, das ist schon unglaublich, weil du hast einen Zugang zu ganz anderen Dingen, zu einem ganz anderen Leben. Also das fängt an wirklich bei, sag ich mal, Malls, einfach so Einkaufsläden, und das ist wirklich, du kannst in jede Mall gehen, die du möchtest, du findest ganz, ganz viele westliche Marken, an denen sich quasi orientiert wird, du findest eine wahnsinnig große Restaurantvielfalt, du findest viele Möglichkeiten, auch einfach deine Freizeit irgendwie zu verbringen, die du wahrscheinlich in einem ländlicheren Gebiet hast du die einfach nicht. Das heißt, Menschen, die quasi schon ein modernes Leben führen wollen, die fühlen sich mit Sicherheit 100% angesprochen von dieser Stadt und von den Möglichkeiten, die sie gibt.
Ich fand den nächsten Spot, den ihr angefahren habt, ich weiß nicht, ob es direkt danach war, aber da hatte es für mich ein bisschen was von, wir bringen alte Traditionen und neues Leben zusammen. Also, dass du ein Zelthaus baust, also ein riesiges Zelt.
Das größte Zelt der Welt.
Genau, immer mit Superlativen arbeiten, damit es sich auch gut verkaufen lässt.
Klar.
Und du sagst, wir kommen noch von Zelten, also von einem normalen Leben, und das bringen wir jetzt aber, das wandeln wir einfach in ein neues Bild um. Und du hast ja dann auch jemanden getroffen, der das auch ganz gut verkaufen konnte, warum ihm das gefällt.
Ja, das was du ansprichst, das Khan Shatir, ist das größte Zelt der Welt tatsächlich. Jetzt, es ist angelehnt an die quasi, es waren ja quasi Nomaden, Kasachen waren Nomaden, das heißt, sie haben viel in Zelten und Jurten gelebt. Und rein von der Architektur her reden wir schon von einer zeltartigen Konstruktion sozusagen. Also es ist letztendlich wie so ein Tipi mehr oder weniger aufgebaut, also quasi es läuft spitz nach oben zu. Und es ist jetzt aber kein Stoff, so wie so ein Zeltstoff, sondern es ist die Allianz Arena, das Fußballstadion hier in München. Die haben ja auch so eine Art Zeltstoff. Das heißt, es ist so eine Art Plastikstoff, das gefüllt ist mit solchen Luftkissen. Und diese Luftkissen helfen dann gleichzeitig bei der Isolation sozusagen. Also das heißt, es ist kein Stoff, es ist irgendwie so eine Art Plane, es ist so eine Art Zeltplane, die in verschiedenen kleinen so Waben mehr oder weniger strukturiert sind. Und das ist aber die Außenhülle dieses Zeltkonstrukts.
Und dann seid ihr da reingekommen und das ist dann...
Ist eine Mall.
Also von draußen wahrscheinlich sehr leicht zu sehen, weil auch riesig.
Ja, genau.
Und von drinnen dann aber auch nochmal super beeindruckend.
Ja, also du findest wirklich von den typischen Kaffeeläden, die es bei uns gibt, Klamottenläden etc. Es ist sogar ein Freefall-Tower da mittendrin. Also haben sie sich reingestellt. Es haben auch eine Art Mini-Strand da oben. Das heißt, da wurde wirklich Sand von den Malediven, also beim Bau hieß es, okay, Zelt brauchen wir brauchen noch das größte Zelt der Welt, alles klar. Wir brauchen hier aber noch einen Strand und wir brauchen auch noch unbedingt Sand, der von den Malediven kommt. Das heißt, es wurde wirklich Sand von den Malediven angekarrt, der dann oben im obersten Stock sozusagen in diesen Stadtstrand aufgeschüttet wurde. Es ist wirklich, es ist komplett crazy.
Okay,
also es ist deshalb, und das hast du auch gerade angesprochen, dieser Punkt der Superlative, so das ist ein großer und wichtiger Punkt. Also viele, die in Astana wohnen, glaube ich, haben mehr Geld als ein Großteil der Bevölkerung des Landes. Die geben dieses Geld aber auch gerne aus. Und die Stadt hat aber auch die Möglichkeiten, dass du dieses Geld ausgibst, halt eben in diesen Malls. Es ist nicht für jeden gedacht. Ich glaube, dass für einen Großteil ist das wahrscheinlich eher nichts, weil die nicht das Leben sich leisten können. Die es können, die sind natürlich gern gesehen in diesen Malls und die sind auch von diesen ganzen Superlativen natürlich durchaus fühlen sich davon angezogen.
Ich habe gerade so einen Bezug zu Deutschland versuche ich gerade herzustellen. Bei uns gibt es ja die Landflucht, also die Leute fliehen, also fliehen oder Urbanisierung, die Leute fliehen in die großen Städte und deshalb gibt es auf dem Land einfach viel zu wenig Sachen.
Dürfen wir ganz kurz stören?
Wir sind gerade
mitten im Podcast. Ehrlich gesagt, wir sind mitten im Podcast.
Ja.
Das ist dieses On-Air-Schild, das da oben leuchtet. Entschuldigung.
Ja, genau, Urbanisierung.
Ah ja, dann fange ich aber jetzt nochmal neu an.
Ja,
Mann.
Da ist der Schnitt.
Ja, auf jeden Fall ist er da. Ich versuche das Thema ein bisschen zu uns zu kriegen. Also bei uns gibt es ja auch Urbanisierung. Die Leute gehen in die Städte, weil sie dort andere Jobs finden. Sorgt aber wiederum dafür, dass die Wohnungen teurer sind oder so. Und vielleicht auch auf dem Land es dann plötzlich nicht mehr den Einzelhändler gibt oder den Bäcker gibt oder größere Firmen, die halt dort eigentlich ansässig waren. Und das sorgt ja dafür, dass das alles sich mehr in der Stadt komprimiert. Das ist bei uns eine Tendenz, die passiert. Also aus dem Leben heraus. Und da habe ich jetzt das Gefühl, das ist ein durchaus geplanter Prozess, weil sie glauben, dass sie dort viele Sachen vereinen können, um vielleicht noch mehr rauszuholen, um wirtschaftlich vielleicht kräftiger zu sein, um digital einfach eine Nummer zu sein, mit der man rechnen muss oder so. Das war jetzt so das, was ich überlegt hatte. Also, dass es schon initiiert ist von jemandem, der sich was dabei gedacht hat.
Ich glaube, das ist ja ganz klar der ausdrückliche Wunsch, dass das passiert.
Okay.
Also ich glaube, man möchte schon, dass viele Menschen auch, jetzt sage ich mal, von den Regionen außenrum sozusagen, jetzt nicht unbedingt irgendwie von der anderen Seite von Kasachstans, aber so der, die quasi um Astana rum quasi leben, dass die sich schon gerne bitte in der Stadt ansiedeln möchten. Also wie gesagt, die Stadt ist für 1,6 Millionen Menschen, glaube ich, ausgerichtet. Ob die da nun wirklich aktuell schon wohnen, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, das wäre genau das, der, wäre das der Wunsch quasi von auch damals Nazarbayev gewesen oder auch von den heutigen Politik, die halt sagen, ja klar, wir wollen ja, dass ihr hier in unsere Stadt kommt. Wir wollen ja, dass ihr auch seht, was diese Stadt zu bieten hat. Aber ich glaube, bei vielen jungen Leuten, ja, funktioniert das, weil die natürlich auch sehen und merken, welche Annehmlichkeiten quasi so eine Großstadt mit sich bringt. Bei den, sage ich mal, älteren Personen, ich glaube, die können damit nichts anfangen, wenn ich ganz ehrlich bin. Die sind da wahrscheinlich sogar ein Stück weit, also wenn du dein Leben lang mehr oder weniger wirklich auf dem Land gewohnt hast und auf einmal, es ist schon starke Eindrücke, die da auf dich einwirken, dass du dir das vielleicht anguckst oder auch mal dahin fährst und einen Ausflug dahin machst, das, glaube ich, ist völlig klar. Aber dass die Leute da wirklich wohnen wollen, also gerade Ältere, wage ich zu bezweifeln, bei Jüngeren ist es genau das Gegenteil. Viele sehen da eine Möglichkeit. Viele haben da vielleicht genau diesen Moment, den sie, oder die Möglichkeiten, die sie brauchen, um den Schritt quasi, ne, also aus dem urbanen Raum mehr ins Städtische zu gehen. Das kann ihnen Astana bieten, ja. Nichtsdestotrotz ist das Leben in der Großstadt natürlich um Vielfaches teurer als jetzt auf dem Land.
Das heißt, du ziehst aber auch nur bestimmte Leute da rein. Nun hatte ich bei dem, was war das, Betreiber
einer der Manager, ja.
Genau, der hatte schon eine klare Auffassung davon, warum die Kasachen, die Astana,
ja,
das mögen.
Ja.
Of course, Kazakhstan people, we love to dress. Mm-hmm. We love to spend money for dress. So, and we follow the fashion very much.
Ja.
Gibt es einen kurzen Ton? Da sagt er, glaube ich, sowas wie, wir kleiden uns gerne gut.
Genau, oder? Genau. Ja, das ist genau der Punkt. Also du musst natürlich dann auch, also ist ja immer die Frage, auf der einen Seite musst du die Möglichkeit schaffen, dass die Menschen quasi diese Möglichkeiten nutzen, aber du brauchst auch gleichzeitig die Menschen, die bereit sind, diese Möglichkeit zu nutzen. Also verstehst du, es ist immer so ein Kreislauf. Das heißt, wenn man gar nichts macht, wird natürlich auch nichts passieren. Sobald du quasi die Möglichkeiten gibst, haben natürlich viele Menschen auch die Möglichkeit, ja, daran irgendwie zu partizipieren und ein Teil des Ganzen, dass sie Teil des Ganzen werden. Also ja, und mit den ganz, also es ist ja, also das Kahnstadttier ist ja nicht nur eine Mall, es gibt ja ganz viele Malls in der Stadt, voll mit, wie gesagt, sämtlichen Klamottengeschäften und so weiter und so fort. Und da hast du auf jeden Fall die Möglichkeit, auch viel Geld auszugeben. Ja.
Ihr seid ja so ein bisschen mit der Frage hingefahren, ist das das neue Dubai?
Genau.
Weil Dubai hat ja eine ähnliche Geschichte. Die haben, glaube ich, auch sehr schnell sehr viel gebaut. Die hatten gute Ressourcen, um große Glasbauten zu machen.
Viele
wollen auch schillernd sein,
ja,
und wollen auch viele Leute reinziehen in das Land, in das man sonst eigentlich nicht verreisen würde. Und plötzlich haben alle Leute es auf dem Ticker und sagen, ich würde gerne mal nach Dubai.
Ja.
Also glaubst du, dass... Ist es klein Dubai, in Anführungsstrichen?
Ja. Also wir haben wirklich jedem, glaube ich, ob vor oder hinter der Kamera, diese Frage gestellt. Und es war schon tatsächlich, die Reaktion war schon immer die gleiche, wenn auch nicht jeder das uns vor der Kamera sagen wollen würde. Die fühlten sich sehr geschmeichelt von diesem Vergleich. Ob sie den von sich aus ziehen, weiß ich nicht. So, ob das quasi ihre Herangehensweise ist. Du hast natürlich vollkommen recht. Es gibt unglaublich viele Parallelen. Es gibt also also was die Stadtentwicklung anbelangt, was aber auch das Durchsetzen von einfach Bauvorhaben. So, das ist da, ah ja, da kommt jetzt keiner und sagt, jetzt müssen wir erstmal, der Gemeinderat muss hier erstmal tagen. Das wird einfach gemacht, fertig. So, es fehlt doch noch ein bisschen diese Strahlkraft nach außen auf der internationalen Bühne, weil ich glaube, dass die wenigsten haben Astana so auf dem Schirm. Noch nicht vielleicht, ne? Also da ist natürlich viel passiert in den letzten Jahren und da wird mit Sicherheit auch viel passieren und mit Sicherheit wird auch die internationale Politikgemeinde irgendwie darauf aufmerksam werden, ne? So machst du das quasi auch als Stadt. Du lädst quasi immer das Ausland ein. Du sagst, ja, kommt doch mal zu uns und guck doch mal, was wir haben. Und damit hilfst du natürlich auch, irgendwie so eine Aufmerksamkeit zu erregen. Mich würde es nicht wundern, wenn es den gleichen Status irgendwann erreicht. Vielleicht muss man es gar nicht vergleichen. Also vielleicht ist es, wird es nicht das neue Dubai, aber es wird eine Form, wie es, also eine Entwicklung, die Dubai quasi auch genommen hat, die kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das genauso wird.
100%. I said the same thing when I first like got the feel of Astana, but I would say it's like a younger cousin of Dubai.
Der jüngere Cousin.
Der jüngere Cousin, ja. Also ich meine, letztendlich ist es ja auch Teil der Modernisierung quasi der ganzen Welt. So, ne? Junge Menschen sehen, was ist los in der Welt. Die sehen die Bilder bei Instagram, Social Media etc., TikTok, was auch immer. Die sehen ja, was in Dubai passiert. Und die sehen ja diesen Lifestyle sozusagen. Und ja, da möchte man sich natürlich gerne dran orientieren. Es wäre ja schön, wenn die Leute nicht sagen, ach Mensch, in Astana, da ist aber richtig cool. So, ich glaube, das ist ein großer Wunsch.
Ich kann mir sehr leicht vorstellen, wie Dubai das finanziert.
Mhm.
Ich kann mir schwerer vorstellen, wie Kasachstan das finanziert.
Mhm.
Also, du hast schon gesagt, da wird dann schon mal gesagt, wir brauchen noch eine großzügige Spende in die Richtung.
Ja, klar.
Aber du hast auch gesagt, dass es Investoren gibt.
Es gibt Investoren, es gibt, also es fängt an beim Abu Dhabi Plaza. Da hängt natürlich irgendwie Abu Dhabi mit drin. Es gibt eine große, die immer noch nicht fertig ist, eine im Prinzip Tram, Straßenbahn, Schwebebahn, wo China große Investitionen irgendwie getätigt hat. Also viele ausländische Investoren bringen das Geld, was nicht unbedingt immer geschenkt ist, was halt irgendwie große Kredite auch dann natürlich irgendwie sind. Aber damit hast du immer Geld und das oft haben ja, sage ich mal, solche Großprojekte und das ist jetzt hat jetzt irgendwie mit Kasachstan gar nichts zu tun, sondern es ist in anderen großen Städten auch oft so, da wo viel Geld auf einmal reinkommt, ist natürlich immer die Gefahr von Korruption halt relativ hoch.
Ja.
Es gibt viele, die sagen, dass da ganz, ganz viele Dinge ganz, ganz falsch laufen, dass Gelder ja im Prinzip entweder abgezweigt werden oder eben auch, sage ich mal, in Taschen landen, die damit eigentlich gar nichts zu tun haben.
Okay.
Das ist natürlich schade und das ist natürlich immer auch so die Kehrseite dieser Medaille, ne? Und auch das hat man natürlich im Kopf, wenn man sich überlegt, okay, wir sehen die ländliche Bevölkerung, wie einfach die wohnen, wo es teilweise nicht mal einfach normale Straßen gibt. So, wo gerade als wir da waren, gab es in einem Dorf, da wurde gerade erstmal die Wasserleitung gelegt. So.
Mhm.
Und da denke ich mir, okay, müssen wir wirklich so eine riesige Stadt da irgendwie hinbauen?
Das ist dann schon Geld, das fehlt, ne? Also das,
ja,
heißt, wenn du sagst,
nee, ich will halt
Astana braucht eine neue breite Straße, das machen wir jetzt erstmal.
Ja, na klar.
Und die Wasserleitung in dem Dorf vorne, die stellen wir mal erst nach hinten an.
Naja, ich meine, also als Hauptstadt, da kommen die Staatsoberhäupter hin.
Ja.
Also das heißt, wenn du internationalen Besuch hast, war auch, ich glaube, damals war da der Präsident des Kongo, wenn ich mich richtig erinnere, der war da. Also wir haben das gar nicht thematisiert, weil es für uns letztendlich irgendwie auch egal war, aber du hast schon gemerkt, dass die ganze Stadt total, also ein Verkehrschaos war. Weil, ne, das heißt, du lädst da internationale Gäste ein, das heißt, denen möchtest du das zeigen und du möchtest es so zeigen, wie es idealerweise ist. Das heißt, wenn die kommen, muss da alles tipptopp sein. Ich glaube nicht, dass es irgendwie unbedingt eine Delegation aus dem Ausland interessiert, wie quasi 200 Kilometer weiter das Dorf aussieht.
Ja, klar.
Die reden davon, wie Astana aussieht, wie das Hotel war, in dem sie waren, wie gut sie gegessen haben und wie toll doch alles organisiert war.
Mhm.
Und mit genau dieses Bild willst du nach außen willst du präsentieren, was ja auch okay ist. Aber du kannst halt nicht nur das machen. Du kannst halt dich nicht nur auf eine Stadt konzentrieren und den Rest quasi nicht sich selber überlassen, aber dann quasi, ja, das machen wir morgen mal. Also das dafür, da finde ich irgendwie, da wird es halt so ein bisschen schwierig. Wobei, wie gesagt, aber auch da, das sehe ich aus einer Perspektive heraus als Außenstehender, jemand, der vielleicht da lebt, in diesem Dorf, was irgendwie 200 Kilometer entfernt ist, der wacht nicht auf mit dieser Frage, warum ist bei uns die Straße nicht gemacht und in Astana irgendwie wird gerade die Präsidentenstatue nochmal irgendwie gewienert. Ich glaube, das ist unter der Hand vielleicht schon, offiziell würde man sich nie beschweren.
Ist die Stadt besonders sauber?
Ja,
also
ja,
liegt kein Müll rum?
Sehr sauber. Es ist auch, also da sind überall Blumen, die gepflanzt sind. Es ist auch eine schöne Stadt. Also es ist nicht so, dass ich sage, boah, die geht gar nicht, sondern ganz im Gegenteil. Es ist eine sehr schöne Stadt. Da wird an jeder Ecke wird da natürlich auch gebaut und so. Und es ist viel passiert in dieser Stadt. Viel einfacher und schneller als bei uns. So, aber die Stadt ist sauber, ja, auf jeden Fall. Ja.
Und also sie ist einfach bis ins kleinste Detail ein Aushängeschild der Kultur beziehungsweise
ja
Also, sagt der Präsident, die spiegelt mich ganz gut wider.
Genau.
Der ehemalige Präsident.
Genau, richtig. Also du siehst es vor allem auch, es gibt ja diesen neuen Teil vor allem, ne? Also der vor kurzem erst gebaut wurde. Es gibt auch noch den alten kleinen Teil, so ein bisschen, ich sag jetzt mal, historischer Stadtkern eigentlich.
Ja.
Das ist ein ganz anderes Bild. So, da ist viel mehr Leben drin tatsächlich. Mhm. So, das ist eher, ne, eben keine Hochhäuser, sondern es ist, ja, kleiner, feiner, so ein bisschen verwinkelter, fast so ein bisschen, jetzt keine irgendwie großartigen Fußgängerzonen, aber es ist einfach, es ist ein bisschen einfacher alles gehalten. Und ich finde, das hatte aber sehr viel Seele, hatte diese
das ist ja der gelebte Stadt, genau, den gab es ja richtig, vorher schon.
Genau, ne? Genau.
Und drumherum gebaut oder noch entsprechend ausstaffiert, ja, haben sie halt nochmal das andere drumherum.
Und das merkst du, und das zeigt nicht, dass das eine ist nicht sauber und das andere ist nicht sauber. Aber ich meinte
gar nicht sauber von sauber, sondern ob die sich um ihre Stadt kümmern.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Das hat ja, wenn man seine Stadt liebt, schmeißt man auch nicht den Müll einfach auf die Straße. Genau. Aber wahrscheinlich ist es dort auch nochmal ein größeres Problem, weil sie auch wüssten, dass du da einen Müll weggeworfen hast.
Genau.
Spreche ich das Thema an.
Ich weiß ganz genau, was du meinst. Tatsächlich, und das ist gar nicht so so irrelevant, weil genau dieses, also diese Überwachung sozusagen auch der ganzen Bevölkerung.
Muss ich einmal kurz erklären. Also London hat auch eine sehr gute Verkehrsüberwachung und so weiter. Es hängen überall Kameras rum und seitdem fährt niemand mehr falsch rum durch die Einbahnstraße oder zu schnell, weil man sofort ein Ticket bekommt und auch 4 Wochen später mit dem Beweis, hier, da bist du zu schnell gefahren.
Das ist, also in China ist es genauso, da wirst du ja auch quasi in jede Straßenkreuzung, jede Straße überwacht. Da hältst du nicht mal ganz kurz schnell eben auf dem Bordstein, weil irgendeine Kamera dich erwischt und du kriegst ein Problem. Auch unser Dubai-Vergleich ist da ähnlich. Irgendeine Kamera hat dich drauf, wenn du irgendein Verkehrsvergehen quasi irgendwie, wenn du das machst.
Sollte man auch nicht machen,
genau. Aber letztendlich...
Passiert mir schon zwischendurch.
Gut.
Dir wahrscheinlich.
Mir wahrscheinlich auch, ganz sicher sogar. Also, aber das ist halt genau der Fall, dass du mit dieser Überwachung klar immer mit Sicherheit argumentierst, aber der Grad zu, okay, es ist sicher und du hast eine totale Überwachung, mit allen Konsequenzen, die das eben mit sich bringt, das ist halt ein sehr schmaler Grad. Und ich glaube, es gibt wenige Beispiele, wenn überhaupt Beispiele, wo das wirklich funktioniert.
Wie groß ist Astana?
Also ich glaube, wir reden so von irgendwas zwischen 700 und 800 Quadratkilometer in der Fläche. Also 750 Quadratkilometer in der Fläche. Also,
vergleichbar mit Hamburg,
genau.
Berlin.
So, ich glaube, also genau, irgendwas zwischen Hamburg und Berlin von der Größe.
Und ich weiß, du weißt auch die Zahl, wie viele Kameras die aufgebaut haben?
19.000. 19.000, irre. Und das, was mich halt wirklich sehr überrascht hat, ist, dass du zum Beispiel in London, da siehst du diese, also für mich gehören die so ein bisschen zum Stadtbild. Die sehe ich, also gefühlt, vielleicht achte ich da auch anders darauf. Aber ich habe in Astana nie das Gefühl gehabt, dass ich überwacht werde, bis zu dem Punkt, wo wir uns quasi das angeguckt haben.
Und dann sieht man es die ganze Zeit.
Und wir haben auch uns gesehen.
Ja.
Also wir haben dann quasi geguckt, okay, Moment mal, könnt ihr da mal ganz kurz zurückspulen? Also es gibt quasi ein Gebäude, das eigentlich dafür da ist, so ein bisschen, also Verkehrsraumüberwachung, glaube ich, könnte man sagen. Das heißt, sie haben uns dann erklärt, na ja, wenn denn der Bus nicht kommt, und dann kannst du hier bei uns anrufen und dann sagst du, Mensch, du, der Bus mit der Linie 3, der ist nicht gekommen, was ist denn da los?
Wir stehen ja gerade mit 15 Leuten an der Bus.
Und dann gucke ich hier gerade mal in meine Kameras. Ja. Ah ja, der ist noch 2 Straßen weiter.
Ich verstehe.
So, diese Kameras, die diese Abteilung aber nutzt, die gehören nicht dieser Abteilung, sondern die gehören der Polizei. Das heißt, die haben nur Zugriff drauf. Und natürlich ist ganz klar, dass auch... Die haben Zugriff da drauf. Die haben sogar Zugriff...
Datenschutzmäßig wäre das für Deutschland schon mal ein ganz großes Problem.
Naja, nicht nur im öffentlichen Raum, sondern wir haben uns ja quasi auch in Kameras gesehen, die in Gebäuden waren.
Oh.
Also, es gibt ein ganz großes Gebäude, das zu Ehren mal wieder des ehemaligen Präsidenten Nazarbayev gebaut wurde. Dass man sich da angucken kann. Das ist im Prinzip so ein großes Gebäude, so ein großer Turm mit einer großen goldenen Kugel oben drauf, wo man auch noch seine Hand in den Abdruck des ehemaligen Präsidenten reinlegen kann. Und es erscheint, oder es erklingt in dem Fall kasachische Musik. Und es ist ein Erlebnis für sich. Jedenfalls haben wir uns in dieser Behörde eben genau das angeguckt, wie wir als Team, was wir am Vortag gemacht haben, haben wir uns sozusagen auf den Kameras gesucht, so zurückgespult. Guck
das
mal
ist,
da
du
bitte.
Sagen, wir waren an dem Ort während der Zeit und er hat gesagt, alles klar, hier seid ihr.
Moment mal, und dann haben wir uns gesehen, wie wir in dieses Gebäude reingehen und wie wir im Gebäude sind, aus der Sicherheitsschleuse, das Gepäck, also unser Equipment ausleihen. Das geht. Das geht und das ist sehr gruselig. Also irgendwie hat es was Faszinierendes in dem Moment, das zu sehen und zu wissen, dass das geht. Aber natürlich ist der nächste Gedanke, oh Leute, das ist echt gruselig. So, und auch wir, nicht, dass wir da großartig Probleme hatten, aber wir hatten natürlich trotzdem jederzeit eine Drehgenehmigung dabei. Mhm. Wir hatten natürlich trotzdem jederzeit eine Journalistenvisa dabei. Wir hatten natürlich jederzeit, klar, kamen trotzdem auch uns Leute kontrollieren, was machten wir hier? So, sobald du als Kamerateam natürlich da bist, fällst du auf und also nicht so, dass es irgendwie unfreundlich war, aber man wollte schon noch wissen, was wir machen. Wir hatten auch teilweise also ganz klare Vorgaben innerhalb der Stadt, was wir filmen dürfen und was nicht. Aus Sicherheitsgründen durfte man dann nicht auf dem Präsidentenpalast filmen. Mhm. Aus Sicherheitsgründen. So, ne? Also kann sich jeder seinen Reim darauf machen, glaube ich. Also das ist immer ein bisschen schwierig, ein bisschen schade, weil eigentlich hat man da irgendwie auch von vielen Menschen, die da irgendwie wohnen, die waren alle wahnsinnig gastfreundlich und das schreiben sie sich selber auch auf die Fahne und das ist auch so. Es ist ein sehr, sehr gastfreundliches Land. Und dann denkt man sich immer so, ja Mensch, so, ihr könnt ja auch nichts dafür. Das ist dann manchmal ein bisschen schade, dass man, wenn man das dann so vor Augen gehalten bekommt, boah.
Hält man denn damit die Kritik klein? Also es gibt ihr habt ja auch einen Journalisten getroffen, der sich durchaus kritisch äußert.
Ja.
Also und wo habt ihr den getroffen? Mit dem Wissen, dass auch das natürlich gesehen und von Leuten, die euch da überprüfen wollen würden, gewusst wäre.
Ja.
Finde ich dann schon auch, geht man dann anders da rein?
Ja, klar. Also uns war schon aber auch daran gelegen, dass man im Prinzip einen Kritiker hört. So, weil auf offener Straße wirst du keinen, glaube ich, finden, der sagt, okay, Leute, was hier läuft oder was in dem Projekt läuft oder was da und da läuft, das ist nicht in Ordnung, weil. Mhm. Das heißt, wir mussten quasi jemanden versuchen, Objektives zu finden. Ja. Und wir haben uns mit einem Journalisten verabredet, der als quasi einer der größten Kritiker quasi des Landes gilt. Und natürlich macht man sich im Vorfeld dann trotzdem Gedanken. Also gerade mit dem Bewusstsein, die Stadt ist überwacht. So, jeder Schritt quasi wird überwacht. Es sind Sicherheitspersonen und Personal quasi an vielen Ecken, die wir ja auch selber schon gesehen haben. Und ja, wir als Team haben uns natürlich schon auch überlegt, wie machen wir das? Also zum Beispiel haben wir unserer Übersetzerin davon gar nichts erzählt, dass wir das machen, weil wir sie nicht in eine missliche Lage bringen wollen.
Okay.
So, ich meine, wir reisen idealerweise wieder aus, aber unsere Übersetzerin wohnt dort.
Ja, klar.
Deshalb haben wir gesagt, wir machen das auf eigene Faust, haben das trotzdem im Team ganz klar durchgesprochen. Jeder durfte seine Bedenken auch äußern, die, glaube ich, völlig legitim sind. Du bist am Ende des Tages, bist du in einem Staat, wo vielleicht, sage ich mal, die Gesetzgebung anders ausgelegt ist als bei uns. Wir haben es auch angemeldet beim deutschen Konsulat und bei der deutschen Botschaft. Die wussten, dass wir da sind. Klar, im schlimmsten Fall kann ich da auch keiner sofort irgendwie, wenn du eine Straftat begehst, sofort aus dem Gefängnis holen, nur weil du einen deutschen Pass hast. So, aber es ist natürlich auf diplomatischer Ebene, glaube ich, könnte man da nochmal anders irgendwie verhandeln. Nichtsdestotrotz, wir haben uns die Frage auch ganz klar gestellt, ist das sicher für uns, wenn wir das machen? Wenn wir uns auf öffentlichem Grund, auf einer Straße mit dieser Person treffen, die ganz offensichtlich ein Kritiker dieses Regimes ist.
Dadurch, dass ich als Journalist tätig bin, gucke ich auch hinter die Fassaden und sehe die absurden Geldmengen, die für diese Vorhaben ausgegeben wurden. Die erste Geldquelle für so ein großes Bauvorhaben sind die Steuern der Bürger. Alle Regionen Kasachstans mussten den Bau einer einzigen Stadt, der neuen Hauptstadt, finanzieren.
Er sagt ganz klar, diese Stadt, die gebaut wurde, geplant wurde vom ehemaligen Präsidenten Nazarbayev, ist eine reine Geldverschwendung. Es wurden sich halt Taschen voll gemacht eben. Ja, also gerade das Thema Korruption ist ein ganz großes. Und er wie damit umgegangen wird auch, ne, dass quasi einfach keine Informationen dazu preisgegeben werden. Das ist sein großer Kritikpunkt und der auch sagt, ja, muss das hier überhaupt sein? So irgendwie. Also niemand möchte das sozusagen. Und
er sagt ja, dass es
ihn. Er sagt es, ja, genau. Also er wohnt auch gerne da. Es ist ja auch wieder so ein bisschen so der Widerspruch in sich. Er wohnt in Astana, er wohnt da auch gerne mit seiner Familie und liebt es, durch die Parks zu spazieren. Und es gibt ganz tolle Ecken auch. Und was ja auch so widerspiegelt, was wir erlebt haben, eine ganz, ganz eine schöne Stadt, die viel Lebenswertes hat, die wahnsinnig viel Gastfreundlichkeit irgendwie auch versprüht. Aber die Umstände, wie diese Stadt also zu dem geworden ist, was sie ist, sprich mit viel Geldern schnell gewachsen und nach seinen Aussagen viel mit Korruption quasi einfach gearbeitet ist, das prangert er halt eben an.
Es ist halt nicht natürlich gewachsen, sondern ja, eine Tortenstadt in Anführungszeichen.
Genau, genau. Also was ja auch irgendwie, wie wir auch gestartet sind mit dem Abu Dhabi Plaza, das höchste Gebäude der Stadt, das ist letztendlich eine riesige Baustelle. Mhm. Also man sieht diesen Turm von außen und man sieht die Glasfassade, aber sobald du da reingehst, ist das Ding noch nicht fertig.
Also als ich in Dubai gelandet bin und wir zum Hotel gefahren sind, fährst du auch über eine wunderschöne Straße und du schaust immer nach rechts und denkst, wow, sind das ja mega coole Gebäude. Und je näher du rankommst, desto mehr stellst du fest, fertig sind die alle noch nicht.
Genau.
Aber die werden sie ja schon fertig bauen. Also
das ist halt die große Hoffnung. Also beziehungsweise, das Ding ist ja, da ist erstmal Geld da.
Mhm.
So, wir bauen quasi den Abu Dhabi Plaza, da ist Geld da, cool, machen wir. So, dann fangen die an und auf einmal ist das Geld alle. Ja, Moment mal, wir sind ja gar nicht fertig. Wo ist das Geld hin? So, das ist, glaube ich, das ist der große Kritikpunkt, den viele auch, oder vor allem jetzt, sage ich mal, Journalisten oder den Journalisten, den wir getroffen haben, der sagt, Leute, wir verpulvern hier so viel Geld und diese ganzen Projekte werden nicht fertig. Wie kann das sein? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so offen sagen darf, aber ich glaube, man hätte einfach die Gelder, die da an vieler Ecke reingeflossen sind, die hätte man vielleicht auch einfach, hätte man die einfach anders ein bisschen verteilt, ein bisschen fairer, ein bisschen gerechter, meiner Meinung nach, dann hätte man
im ganzen Land.
Hätte man im ganzen Land vielleicht was davon gehabt.
In einer Stadt.
Genau.
Ja.
Also und braucht es wirklich das 17. Hochhaus? Weiß ich nicht.
Naja, wenn dort Menschen wohnen und,
ja,
und
genau.
schön und,
aber
und nett
es,
wohnen und sich wohlfühlen da, dann geht das schon für mich auch auf, aber ich verstehe schon nach die Kritik.
Aber macht man das nicht vielleicht? Also man könnte das ja quasi dann machen, wenn man sieht, es ist also es ist nötig. Also es ist ja, also ich meine, offensichtlich hat man, also weißt du, ich wage wirklich zu bezweifeln, dass da so viele Menschen leben. Die ist zwar für 1,6 Millionen ausgelegt, aber so viele Menschen, glaube ich, wohnen da noch nicht. Und warum wartet man nicht?
1,2 Millionen sind es aber dann doch schon.
Also natürlich sind es wahnsinnig viele Leute, aber es stehen, glaube ich, noch wahnsinnig viele Gebäude auch noch trotzdem leer. Und warum baut man die schon? Warum wartet man nicht erst, wenn man auch absehbar sieht, okay Leute, wir kommen ja irgendwie an unsere Grenzen und die Stadt wächst ja immer weiter. Es ist ja immer noch, sind ja nicht fertig. Die bauen ja weiter, weiter, weiter.
Ich habe so zwei Assoziationen. Also ich kenne in China auch so Städte, wo gesagt wird, wir bauen erstmal die großen Gebäude, das machen wir alles in einem Rutsch.
Ja.
Und danach kommen schon die Leute.
Ja.
Und bei Dubai hatte ich ein ähnliches Gefühl. Wir bauen erstmal eine richtig schöne Stadt und machen die richtig spannend und interessant. Mhm. Und dann kommen schon die Expats und mieten sich dort Wohnungen und wollen da leben und so weiter. Und
ja,
das sorgt dann auch dafür, dass diese Stadt belebt wird. Die Frage ist, belebt sie sich
von alleine
und wird deshalb größer?
Genau.
Oder mache ich eine große Stadt und belebe sie dann? Ich fand auch diese Bitcoin-Schürf-Anlage in Anführungsstrichen, fand ich noch einen sehr spannenden Spot, weil ich das normalerweise so aus eher nördlichen Regionen kenne, auch weil es... Also weil man auch, glaube ich, geringe Temperaturen mag, um diese, damit sich nicht alles aufheizt und so weiter.
Genau.
Aber das war auch nochmal was Beeindruckendes, vor allen Dingen dort auch, glaube ich, nochmal eine andere Spürung hat, wenn dann Menschen mit einem Gewehr diese Räumlichkeiten bewachen. Also,
das fand ich auch sehr spannend, das allererste Mal in eine Bitcoin-Mine quasi zu kommen. Also es ist nicht direkt in der Stadt, sondern man musste ein bisschen fahren. Liegt einer der größten Bitcoin-Minen des Landes, die also bewacht ist, weil natürlich nicht nur was da passiert, sehr viel Geld beinhaltet, sondern auch einfach diese ganze Technik. Ich war eigentlich ein bisschen überrascht, dass sie uns reingelassen haben, um das zu zeigen. Ja, naja, klar. Ja, naja, also ehrlich gesagt schon. Also die wussten ja ganz klar, dass wir das sehen wollten. Die waren sehr auskunftsfreudig.
Aber ich glaube, wenn du dich öffnen willst und wenn dein...
Musst du das schon machen, ne?
Ja, wenn dein Ansinnen ist, Show off, ich möchte zeigen, was wir haben. Mhm. Und dann sagt ein Team, ja, würden wir uns gerne mal angucken. Mhm. Vor allen Dingen, ihr ja auch euch da anschickt, das neue Dubai zu werden. Das würden wir uns gerne mal angucken. Da kannst du noch alle Türen zuschlagen.
Ja.
Was ich so überlegt habe ist, nehmen wir an, ich bin lange Zeit Bauer gewesen.
Ja.
Und es sagt mir jemand, nee, du kannst nach Astana ziehen und ja, da ist die Zukunft.
Und was machen?
Und ich keine Ahnung, merke, dass ich digital doch sehr viel drauf habe und so weiter und, ja,
absolut,
und etabliere mich da. Dann könnte das ja auch eine Chance sein.
Ja.
Und die möchte ich denen nicht absprechen.
Gar nicht.
Ich bin schon auch vorsichtig, weil ich sage, okay, das ist nicht eine Demokratie, wie ich sie kenne, aber das ist ja durchaus auch Kritik, die man bei uns hört, dass man sagt, ah, dann dauert es ja, alles ein bisschen länger.
Ja.
Noch einen Volksbescheid und dann wird wieder nichts raus und so weiter.
Ja.
Und die sagen, nee, wir ziehen es einfach durch. Es hat für mich auch was Faszinierendes und ich glaube, also da wir sind, glaube ich, eingestartet mit, das ist so eine Stadt, die hat so beides. Also
ja,
das Wetter ist extrem, die Wirtschaftlichkeit ist extrem, alles, was da an Gebäuden ist, ist extrem. Es hat halt immer so ganz viel von beiden Seiten.
Mhm.
Und vielleicht entwickelt sich daraus ja irgendwas aus der Mitte raus etwas,
ja,
was noch ganz gut sein kann. Ich möchte es jetzt gar nicht schönreden und ich möchte nicht am Ende noch den konstruktiven Ansatz, den wir bei Galileo so mögen, nochmal unbedingt da reinbringen. Aber in Wirklichkeit hätte der ja auch eine Chance. Und ich finde, das ist schon was diesen Explorer ausmacht, nämlich das Erleben von einer Geschichte, die dir bis dahin ja nicht so klar war.
Total.
Und das ist, ich sage ja immer gerne, deshalb mag ich deinen Job so gerne, aber das ist für mich schon das, was es ausmacht, weil wenn dich jemand dazu fragt, hast du auch eine Meinung dazu,
ja,
weil du hast es ja einfach in der Realität genossen.
Ja.
Und das ist schon was ich an diesen Sachen ganz faszinierend finde, sich wirklich damit auseinanderzusetzen und auch diese Geschichte mitzunehmen und vielleicht Dinge zurechtzurücken. Und
ja,
natürlich gehört Kritik dazu, keine Frage.
Ja, ja.
Aber auch Faszination.
Ich glaube,
eine Kombination aus beiden ist, glaube ich, genau Astana.
Genau, absolut. Das trifft es auf den Punkt. So, ich glaube auch, was dieser Film, den man sich auf Join jederzeit hier irgendwie angucken kann, ist, dass der genau das transportiert. So, dass diese Faszination, die diese Stadt vollkommen ausmacht, so, und dass man, glaube ich, auch ganz gut spürt, dass wir als Team da irgendwie eine gewisse Faszination von dieser Stadt irgendwie hatten. Dass es aber genauso okay ist und dass es auch gut ist, dass halt Leute, sage ich mal, das so ein bisschen kritisieren, die quasi auch bei uns dann quasi zu Wort kommen. Und stellen wir uns vor, dass auf einmal irgendwie jemand in der Bundesregierung irgendwie überlegt, Leute, wir machen jetzt eine neue Hauptstadt.
Mhm.
Die bauen wir. Und da geben wir richtig viel Geld
Bonn
dafür
und
aus.
Berlin hatten, glaube ich, ein ähnliches Problem.
Naja, gut, ja, okay, aber weißt du, aber so das so aus dem Nichts raus, so,
ja,
ich meine, so das oder vielleicht sogar runtergebrochen, dass also wirklich große, schwerwiegende Entscheidungen getroffen werden, ohne dass wir dazu bereit oder dass wir gefragt werden, dass wir dazu, also das mitbestimmen können. Da sollten wir auf jeden Fall drauf aufpassen.
Das ist jetzt ein Plädoyer, sich politisch einzubringen in...
Nee, nicht mal politisch. Aber jeder, also nicht mal politisch, aber ich meine, wir haben doch alle irgendwo in unserem Alltag immer die Möglichkeit, was Gutes zu tun. So, und das Bewusstsein zu haben, dass...
Das finde ich eine sehr, sehr schöne Message und auch schon ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Ich freue mich darauf, wenn wir demnächst wieder über solche Sachen sprechen.
Mir hat es
sehr gut gefallen. Danke.
Sehr gerne. Vielen Dank und unbedingt den Film gucken, ist sehr schön geworden.